gebe dir ein konkretes Beispiel, was selber mal eine Führungskraft zu mir gesagt hat, beziehungsweise ich habe es wahrgenommen, habe es dann mit ihr besprochen, dass sie gesagt hat, hier Mitarbeiter XY war bis 19.30 Uhr am Freitag im Büro noch länger als ich dann gegangen bin. Und er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Person besonders stark leistet an der Stelle. Welchen Glaubenssatz hatten wir in dem Moment? Wer lange im Büro ist, gerade an einem Freitag, der ist offensichtlich ein absoluter performanter Mitarbeiter. Aber das ist ja ein fataler Glaubenssatz, weil der stimmt ja im Zweifel nicht. Der kann stimmen, aber er muss es nicht.
Es kann viel bedeuten, es kann gar nichts bedeuten.
Genau, aber der Glaubenssatz war da.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Judy Jankowski und ich begrüße euch heute zu einer besonderen Folge mal wieder. Eine Folge, die aus zwei Teilen besteht, nämlich einmal aus einer Live-Aufzeichnung. Es gab eine Buchparty und danach haben wir beide, der Buchautor und ich, nochmal miteinander gesprochen. Es geht nämlich um das Ende der Arbeitswelt. Und bevor ihr ganz traurig seid, sie endet nicht. Sie endet vielleicht nur, das ist zumindest seine Einschätzung, in der Art, wie wir sie aktuell noch kennen. Dr. David Bausch heißt der Autor. Er hat sein zweites Buch geschrieben mit genau diesem Titel, Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kennen. Und es gab eine fulminante Buchparty. Das ist ja, ich habe schon ein bisschen gewitzelt, die neue Afterwork-Feier. Und dort kamen weit über 100, ich glaube 130, 140 Menschen zusammen. Und wir haben auf der Bühne ein bisschen darüber gesprochen, was endet denn wirklich und was bleibt vielleicht doch bestehen? Und wie müssten wir denn draufschauen auf das Neue, auf das Andere? Und über die sogenannten Big Five gesprochen. Ich nehme nicht so viel weg, ich mache jetzt einfach mal die Tür auf. Vielleicht könnt ihr die Anspannung, die positive Anspannung, die Nervosität ein bisschen spüren. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man so eine Party veranstaltet. Da ist das Adrenalin richtig am Brodeln. Ich mache jetzt mal die Tür auf und dann hören wir uns an, wie David in den Tag gestartet ist und alles Weitere. Ihr hört mich gleich nochmal. Es gibt eine Frage für diejenigen, die Good Work kennen. Ist das ein alter Hut für dich vielleicht auch, David? Und da kommst du auch nicht dran vorbei. Die erste Frage bei Good Work nämlich, lieber David, wie bist du in den Tag gestartet?
Mit einem Schock.
Oh je, kommt jetzt?
Ich schaute aus dem Fenster und sah eine absolute Schneedecke.
Ah.
Und wer vor 2 Jahren dabei war, und ich habe ja schon einige gesehen, die dabei waren, der erinnert sich vielleicht an diesen Tag. Es gab einen Tag im Januar, 17. Januar, wo es eine Extremwetterwarnung gab. Und ich habe noch nie auf meinem iPhone eine Anzeige gehabt mit hier Extremwetterwarnung, höchste Stufe, bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause.
Lebensgefahr, schreiben wir jetzt mal.
Ja, genau. Lebensgefahr. Also wirklich, ja. Wirklich. Und ihr könnt euch vorstellen, es sind natürlich viele dieser Aufforderungen gefolgt. Und wir waren damals in einem Kinosaal. Ja, es war halt ein Drittel der Leute logischerweise nur da. Und dann gucke ich morgens raus. Und die letzten Tage war ja alles klar. Warme Temperaturen, könnte man fast sagen. Und dann gucke ich raus, Schneechaos. Das heißt, mein erster Blick war aufs Handy und dann wurde ich ein bisschen ruhiger an der Stelle, weil ich natürlich sehen konnte, okay, 6-7 Grad, das wird schon alles wegtauen, wenn man jetzt so rausschaut, es wäre nichts gewesen letzte Nacht. Also dann wurde es besser, aber der erste Blick war tatsächlich morgens ein kleiner Schock.
Here we go again. Wir haben ja im Vorfeld telefoniert oder gesprochen, auch da hast du mir die Geschichte erzählt und mir ging es ehrlich gesagt ähnlich. Als ich heute rausgeschaut habe, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Also wenn immer ich was plane, was irgendwie in den winterlichen Monaten ist, ich werde immer fragen künftig, David, hast du zufällig gerade eine Buchparty vor? Heute scheint kein guter Tag zu sein. Wenn ich meine Gäste frage, wie bist du in den Tag gestartet, dann kommt auch gerne mal eine Aussage darüber, wie sie den Tag davor beendet haben, was sie zum Beispiel tun, Wecker stellen, dass sie rechtzeitig ins Bett gehen. Ohne Witz, gibt es so Menschen, die so super diszipliniert sind. Und ich stelle dir jetzt auch mal die Frage, nämlich, was hält dich denn manchmal nachts wach? Ich mache eine kleine Brücke hin zu dem, ich guck mal hier auf das kleine Schätzchen, was heute erschienen ist. Da ist nämlich auch eine Geschichte, wir wollen nicht zu viel verraten, aber es gibt Dinge, die dich nachts wach halten, oder?
Ja, die Arbeit.
Die Arbeit, ja.
Ja, ich weiß ja, auf was du anspielst. Es ist die Geburtsstunde dieses Buches gewissermaßen. Ja, wir schreiben im November 2024. Ich lieg nachts wach im Bett und drehe mich von links nach rechts und ja, ich weiß noch, irgendwann wird meine zukünftige Frau wach und fragt dann so, warum kannst du nicht schlafen? Und ich so, ich habe mir gerade ein Buchkonzept ausgedacht. Und was ist zuvor passiert? Also Flo hat es ja gesagt in der Anmoderation, das erste Buch hat medial echt ein Stück weit große Aufmerksamkeit mit sich gebracht und ich wurde dann in der Folge auch ganz oft eingeladen für Panels, für Keynotes, für Workshops, was auch immer. Ich wurde aber immer von Vertretern aus dem Gesundheitsmanagement, dem Health Management eingeladen, was ja total fein ist erstmal. Aber ich bin ja von Haus aus Organisationsentwickler und schaue da ganzheitlich drauf. Und dann ist es natürlich was, dass ich sage, wenn man wirklich digital präventiv meistern will, dann hat das einen ganzheitlichen Blick. Dann müssen wir uns über Führung unterhalten, über Kultur, über die Rahmenbedingungen der Organisation. Und das hat so ein bisschen eine gewisse Frustration erzeugt, dass ich gesagt habe, ich muss nochmal so einen ganzen, ganzheitlichen Blick irgendwie in ein Buch packen. Und das war so gewissermaßen die Geburtsstunde dieses Buches.
Okay, also kann man sagen, es ist quasi durch das Schlüsselloch des digitalen Stresses ist diese ganz neue große Idee gekommen. Also dass das irgendwie so der Kanal dahin war und du das Ganze dann noch ein bisschen größer aufbereitet hast?
Gewissermaßen ja. Also ich habe mal in einem anderen Podcast, bin ja hin und wieder auch in einem anderen Podcast, mal gesagt, dass ich so frustriert war von meinem ersten Buch. Und dann habe ich die Brücke gebaut, die ich gerade schon hatte. Es war im Endeffekt, ist es, glaube ich, alles ein Prozess. Und auch da muss man in den Organisationen verwerben, dass man einen ganzheitlichen Blick eben schafft. Und Kulturwandel dauert 3 bis 5 Jahre, wie mein ehemaliger Chef mal gesagt hat. Und ich glaube, da fangen wir heute wieder gut mit an.
Ja, und was du sagst, das ist ja ein Schmerz, glaube ich, den viele hier auch aus dem Raum kennen. Es ist ja eben nicht eine Frage von Zuständigkeit. Also wenn wir von Kulturwandel reden und dann diese Idee haben, es könnte eine Einheit dafür zuständig sein. Und das ist ja auch wieder so symptomatisch, was du beschreibst, was mit deinem ersten Buch passiert ist. Ja, also das, ach so, ja, betriebliches Gesundheitsmanagement, die dürfen das dann mal richten.
Ja, absolut.
Ja. Mir geht's ein bisschen ähnlich wie dir. Ich werde ja auch öfter mal gefragt, was siehst du so über diese vielen Folgen hinweg? Und ich habe da so ein Triple-A-Syndrom mal benannt. Ja, also ich finde, unsere Arbeitswelt ist ein Stück weit aktionistisch. Ja, also nicht so sehr strategisch, sondern eher ein bisschen aktionistisch, alarmistisch. Ja, also überflutet von schlechten Nachrichten und vor allen Dingen auch abgelenkt. Ja, das geht wieder in diese Richtung. Digitalstress. Ich lasse das mal so bei dir stehen. Wie kannst du mit den 3 A's vielleicht? Findest du noch ein viertes oder würdest du eins wegstreichen?
Also ich würde sie in Teilen, würde ich sie mitgehen. Ich glaube, mit dem abgelenkt, das weiß ich gar nicht, ob ich das so 1 zu 1 unterschreiben würde. Ich glaube, die wollen schon aus dieser Krise rauskommen. Also ich meine, wir sind jetzt im 3. Jahr in einem wirtschaftlichen Umfeld, was natürlich sehr angespannt ist. Wenn wir jetzt noch länger schauen, Pandemie und so war auch nicht unbedingt besser. Also die sind schon fokussiert auf gewisse Punkte. Die Frage ist, fokussieren sie sich auf das Richtige und das Wirksame? Also das ist so der Punkt, wo ich ein bisschen differenzieren würde, aber das Alarmistische und Aktionistische, das würde ich zu 100% unterschreiben und glaube tatsächlich, dass das auch ein Symptom ist, dass man da wirklich sagt, ja, wir müssen jetzt was machen, anstatt dass man vielleicht mal einen Schritt zurückgeht und vielleicht dann die bessere Lösung braucht oder findet, wenn man nicht direkt ins Doing geht und irgendwelche Actionplans formuliert.
Das abgelenkt kann ich vielleicht an der Stelle auch noch ergänzen. Es gibt ja wahrscheinlich, werden die auch etliche von euch kennen, Vera Starker, Wirtschaftspsychologin, die ja das auch erforscht hat und die hatte vor ein paar Jahren noch diese unglaubliche Zahl in den Raum gestellt, dass alle 4 Minuten eine Unterbrechung erfolgt an unserem Arbeitsplatz. Und ich kann mal so viel sagen, es geht sogar noch ein Stückchen weiter und deswegen, also auf einer welcher Ebene Ablenkung. Aber vielleicht bleiben wir mal bei dem, was du beobachtest. Du sagst das Ende der Arbeitswelt. Was verändert sich denn vielleicht leise, vielleicht auch ein bisschen unbemerkt? Also was ist nicht so augenfällig, aber es ist trotzdem eine Veränderung da, die du beobachtest.
Also ich glaube, da muss man mal auf die letzten ungefähr 6 Jahre schauen. Das ist, glaube ich, ein guter Zeitstrahl, den wir alle auch noch im Blick haben. So Beginn der Pandemie, da hat sich die Arbeitswelt ja schon fundamental verändert. Also hybride Arbeitsmöglichkeiten, das New Normal sind nicht mehr wegzudenken, auch wenn natürlich Einzelorganisationen versuchen, das Rad nochmal zurückzudrehen, aber der Geist ist aus der Flasche. Also das wird jetzt nicht mehr zu ändern sein. So, und dann haben wir halt seit der Pandemie ein Zeitalter, was geprägt ist von diversen Krisen, auch gerne Polykrisen genannt. Also eine Krise jagt die nächste an der Stelle und die überlagern sich auch. Und das hat schon den Menschen sehr, sehr viel zugesetzt und das zeigen auch ganz, ganz viele Studien an der Stelle. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Krisen schauen, also Pandemie, dann hatten wir den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir hatten den Überfall der Hamas auf Israel, was das Potenzial eines Flächenbrands im Nahen Osten hat. Wir haben die wirtschaftlichen Herausforderungen, Ölknappheit, Energieknappheit insgesamt. Also da wirkt eine ganze Menge auf die Industrie ein. Und jetzt ist ja die Frage, wie reagieren Organisationen? Und ich merke in meiner Beobachtung, dass sie in etwas fallen, was man aus der Individualpsychologie kennt, das nennt sich Regression. Mhm. Das heißt, in stressigen und belastenden Phasen fallen Menschen gerne in alte Muster zurück. So. Das kennt, glaube ich, jeder. Wenn es wirklich mal eine besondere Phase ist, dann ist es leichter, dass man irgendwie sagt, okay, dann greife ich wieder zum ungesunden Essen oder mache weniger Sport oder ganz andere Sachen, wo ich eigentlich weiß, es müsste anders gehen. Und auf Organisationen übertragen ist das tatsächlich auch ein gutes Beispiel, weil Organisationen fallen in dieser Phase auch meiner Wahrnehmung nach in gewisse alte Zustände zurück mit mehr Kontrolle, mehr Komplexität, mehr Überwachung. Dabei bräuchten wir eigentlich jetzt ein ganz, ganz anderes Mindset an der Stelle, eine ganz andere Situation. Also wir haben ja den einen oder anderen Banker hier, wie ich gemerkt habe, und auch wenn es viele HR-Banker sind, der klassische Banker würde sagen, in der Krise musst du investieren oder nachkaufen und nicht quasi alles verkaufen an der Stelle. Und gewissermaßen sind wir in der Krise und sollten vielleicht überlegen, ob wir anders reagieren, als wir das vielleicht gewohnt sind in unseren alten Mustern und ein Stück weit mit Vertrauen, Menschlichkeit und all diesen Faktoren antworten.
Das finde ich ganz spannend. Da fällt mir ein Bonmot ein von Jan-Hendrik Goldbeck, den ich interviewen durfte, Industrieller, sehr erfolgreich, der sagte, also Sparen als Prinzip ist Zukunftsverweigerung. Ja, fand ich auch ein sehr schönes Wort oder sehr schönen Aphorismus ist das ja schon fast. Und das geht ja genau in die Richtung, was du sagst. Wir müssen jetzt investieren, also das Zurückrudern, die Regression auf alte Muster ist da wenig hilfreich. Was du beschrieben hast, insinuiert ja, dass es eher darum geht, was Führungskräfte an Verhalten zeigen. Was siehst du aber auch auf der Ebene der Mitarbeiter? Also siehst du da auch eine Regression oder ist es vor allen Dingen ein Veränderungsmuster, was du in der Führungsebene siehst?
Ich würde es gar nicht auf Führungskräfte nur reduzieren wollen, sondern es ist für mich auch ein sehr kulturelles Thema. Und Kultur ist immer ein Spiegel des erlebten Verhaltens. Und je nachdem, wie die Leute sich verhalten, so eine Kultur hast du im Zweifel auch. Und dadurch, dass in so einer Zeit die Kultur ein bisschen ruppiger wird, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Kontrolle und all das, was ich gerade genannt habe, hat das natürlich auch direkten Einfluss auf Mitarbeitende. Im besten Fall haben sie quasi einen Chef, der das einen großen Teil abpuffert. Wenn das gelingt, dann ist das schon mal viel wert. Wenn der das aber gnadenlos weitergibt an die Mitarbeiter, dann werden auch die genau von diesen Mustern negativ beeinflusst werden.
Dann gibt es so Aufschaukelungsprozesse, nennt man das, glaube ich, in der Physik, wenn sich so Dinge überlagern, Frequenzen, mhm, und sich gegenseitig verstärken. Das Ende der Arbeitswelt, was endet denn unwiderruflich? Also was geht denn wirklich sozusagen für immer weg? Also wovon müssen wir uns dauerhaft verabschieden?
Also mit dem Begriff unwiderruflich hadere ich so ein bisschen. Ich habe das mal im Studium, wer mich kennt, weiß, ich habe früher jahrelang Anzüge bei Pick und Kloppenburg verkauft. Und da habe ich mal gesagt, hier, also der Zweireiher, der ist unwiderruflich weg.
Und heute, die kommen nie mehr.
Heute sitze ich selber in einem hier, also Spoiler. Von daher schlecht gealterte Aussage. Also sie ist unwiderruflich, das glaube ich, würde ich ausklammern. Aber, jetzt haben wir wieder Halt. Was, glaube ich, wirklich weg ist, ist diese Sicherheit, die wir auf globaler Ebene verspüren. Ausgelöst durch die Pandemie natürlich auch und die ganz folgenden Krisen. Und eine Krise ist natürlich auch der Verrückte im Weißen Haus.
Ich wollte gerade sagen, der lustige Frisurenträger. Mhm.
Ja, also ich habe schon überlegt, wenn ich das so sage, dann müssen wir es vielleicht rausschneiden und darf ich unwiderruflich in die Staaten nicht mehr einreisen an der Stelle. Aber das ist, glaube ich, dieses Sicherheitsgefühl, was verloren geht, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor und in der Folge auch die Planungsmöglichkeiten, die Organisationen haben. Ob das nochmal so zurückkommt, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich würde es uns allen wünschen, aber ich habe am Ende des Buchs geschrieben, also nach Donald Trump ist vielleicht vor J.D. Vance, also besser wird es wahrscheinlich nicht.
Ich glaube auch. Was ich ganz spannend finde, ich bin ja auch relativ viel im Bankenumfeld unterwegs und hatte hier neulich die Gelegenheit, auch mit einem Vorstand zu sprechen, der von der Union Investment, und der sagte, wir haben dauerhaft schon unsere Planungszyklen total nach unten angepasst. Also von ehemals, das 10 Jahre von früher ist heute quasi allerhöchstens noch die 5 Jahre. Und mit dem Thema Sicherheit und Planbarkeit, da kann man ja auch nochmal trefflich drüber diskutieren, ob das überhaupt jemals so war. Also das heißt, das endet, ob unwiderruflich, da schauen wir mal, ob der Pick und Kloppenburg, da was soll denn bleiben? Also weil wir brauchen ja alle, auch in unserer Veränderung, auch Inseln des Beständigen. Mhm. Ja, das, was bewahrenswert ist. Und ich finde, in dieser Bestandsaufnahme, die wir ja alle machen sollten, tunlichst in so einem Veränderungsprozess, kommt das manchmal zu kurz? Würdest du da mitgehen?
Ich glaube, ja, das kommt zu kurz. Ich glaube, was wir aktuell haben, ist aber auch eine Riesenchance letztlich. Also wir haben ja wirklich gewissermaßen tektonische Platten, die sich verschieben in unserer Arbeitswelt. Und wir können das Spielfeld auch gewissermaßen jetzt neu gestalten oder neu prägen an der Stelle. Das heißt, und darum geht es mir auch bei diesem Abend oder bei diesem Buch, letztlich Mitstreiter zu gewinnen, die dieses Thema in die Organisation reintragen, damit wir eben das, was bleiben soll, nämlich vielleicht das erhöhte Fokus auf Vertrauen, auf Menschlichkeit, auf all diese Punkte, dass das quasi in den Organisationen dort Einzug findet. Und dann haben wir, glaube ich, eine gute Chance, auch unsere Arbeitswelt entsprechend zu prägen.
Ich frage mich ehrlicherweise, ob wir wirklich veränderungsmüde sind, weil das ist ja auch so eine These, sagen wir mal, die damit reinspielt in das Buch. Oder sind wir nicht vielleicht auch müde, diese ewige Abfolge von Veränderungsoffensiven, die aber letzten Endes relativ erfolglos oder folgenlos bleiben? Wie würdest du das einschätzen? Ist es die Veränderung per se oder ist es dieses Abstumpfen an dieser ein nach der anderen Veränderungsoffensive, die aber letzten Endes nicht das zum Ziel hat oder nicht das bewirkt, was sie verspricht.
Ja, es ist genau das tatsächlich. Also was du beschreibst, ist ein ganz gut erforschtes Feld, die Change-Müdigkeit. Und ich erlebe in ganz vielen Situationen immer wieder Menschen, die gerade von dieser Change-Müdigkeit betroffen sind, aber meistens gar nicht das Kind beim Namen nennen können, weil sie gar nicht wissen, dass das in der Forschung so gut belegt ist. Und es beschreibt eben genau das, was du gesagt hast, dieses einen Change folgt auf den nächsten, wird im Zweifel nicht gut zu Ende gebracht an der Stelle. Und schafft dann natürlich eine große Frustration. Also wir kennen eine Faustformel, dass 2/3 aller Change-Vorhaben nach wie vor scheitern. Und auch wenn es in der Wissenschaft durchaus Kritik an der Methode geht, wie man das misst, hält sich das hart. Und jeder, der in Organisationen drin ist, der weiß, da ist schon was dran an der Stelle. Und wenn wir sagen, das ist ja nur das, was in Organisationen passiert. Wenn wir jetzt mal die ganzen Faktoren, die ich gerade aufgezählt habe, von außen irgendwie die ganzen Krisen, die ja auch damit reinspielen. Und wir haben über eine große Veränderung noch gar nicht geredet, nämlich über den Beginn der KI-Revolution.
Da kommen wir sicherlich
gleich zu. Also das ist ja auch noch ein Riesenfaktor da.
Würdest du sagen, das ist ein Schlüsselhebel für die Veränderungsdynamik nochmal? Also hat es das Spiel in seiner Qualität nochmal komplett verändert? Also du hast ja eingangs mal das Thema reingebracht, aufgrund oder vor dem Hintergrund der Pandemie haben sich unsere Arbeitsrealitäten verändert, würde ich voll mitgehen. Aber inwieweit war das nochmal ein extra Schub, nochmal ein extra Zünder?
Ich glaube, dass das ein großer Zünder war. Und die Veränderungsgeschwindigkeit insgesamt, die Zyklen werden ja immer kürzer. Das ist ja, wir sind ja in so einem fast schon exponentiellen Wachstum an der Stelle, dass wir in immer kürzerer Zeit immer mehr Veränderungen haben. Und das wiederum fordert natürlich auch von uns allen viel ab. Der Mensch ist bekanntlich gewissermaßen Gewohnheitstier. Und durch die vielen Veränderungen, die immer mehr kommen, spiegeln mir auch ganz viele Menschen, die sagen, David, eigentlich hast du recht, ich müsste jetzt viel proaktiver mit dem Ganzen umgehen, aber ich bin einfach müde, ich bin einfach platt. Mhm. Die letzten Jahre waren einfach echt ein Thema.
Mir fällt da noch ein anderes Rehwort ein. Also du hast Regression, um es jetzt mal noch ein bisschen trauriger zu machen, wäre das ja Resignation, dass man sagt, okay, da komme ich einfach nicht mit, ich bin raus aus dem Spiel. Mhm. Siehst du das auch?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Teil in dieser Change-Müdigkeit. Da gibt es das Energy-Commitment-Modell an der Stelle, was genau sagt, dadurch, dass diese Change-Müdigkeit so groß ist, resignieren die Menschen umso stärker an der Stelle. Also passt wunderbar.
Und sitzen es aus. Jetzt hast du, und das wollen wir wenigstens nochmal, damit wir hier so ein bisschen aus diesem traurigen Tal wieder in etwas anderes, fröhlicheres oder sagen wir mal zuversichtlicheres Fahrwasser kommen, ja ein Modell entwickelt oder zumindest mal etwas beschrieben. Du nennst es Big Five. Das sind wie so Art, ich nenne es mal in meiner Sprache, 5 Suchscheinwerfer, vielleicht 5 Stellschrauben. Nicht im Sinne von einer Backformel, von einem Rezept, sondern im Sinne von, was die 5 Felder sind. Ich darf es mal ganz kurz nennen. Das ist zum einen das Thema mentale Gesundheit. Ich glaube, das ist einfach bei dir so ein Stück weit DNA jetzt eingewebt. Wir haben das Thema Vielfalt und Inklusion. Wir haben das Thema moderne Führung, Lernen und Entwicklung. Und wir haben Kultur. Wie kamst du auf diese 5 Felder, die ja, wenn man die jetzt mal nebeneinander stellen sollte und sortieren, weder Trennschaft sind noch gemeinschaftlich den Raum komplett abdecken? Mhm. Was war sozusagen die Überlegung, dieses Struktursystem zu schaffen?
Ich bin ja gekommen, du hast gesagt, von der mentalen Gesundheitskomponente, dass digitaler Stress immer nur aus dieser einen Ecke betrachtet wird. Und habe mich dann auf die Reise gemacht, welche Faktoren können denn helfen, diesen Mensch in der Arbeitswelt ganz gut zu erklären. Und da bin ich auf diese Big Five of Human Work, wie ich sie nenne, gekommen mit Studien, die das auch gut gedeckt haben an der Stelle. ob das jetzt ehrlicherweise 15 oder 6 ist, ist ja eh trennscharf. Der eine sagt, oh, ich mache Vielfalt und Inklusion quasi, teile ich auf, dann hätten wir 6. Aber ich finde es einfach griffiger mit diesen Big Five letztlich. Gibt ja auch viele Anekdoten oder viele Bezugspunkte, sei es die Tiere, sei es in der Psychologie. Also das ist einfach griffig für mich. Ich lasse mich aber auf die Diskussion mit jedem von euch ein, der sagt, David, für mich sind es 6 oder für mich sind es nur 4.
Ich habe eine Beobachtung für dich. Ich selbst arbeite ja mit auch, surprise, 5 Good Work Prinzipien. Die sind jetzt schon ein paar Jahre alt. Und ich wurde auch mal gefragt, inwieweit die heute noch gültig sind. Und dann habe ich gesagt, wenn man mal so ein Kategoriensystem, so eine Art mentales Regal in seinem Kopf entwickelt hat, wird es verdammt schwer, das wieder loszulassen. Also glaubst du, dass du jetzt mit diesem Regalsystem ganz gut bestückt unterwegs die nächsten Jahre weiter forschen und deine Beobachtungen einsortiert werden kannst?
Also ich glaube, man ist nie fertig an der Stelle. Und das ganz Wichtige ist ja, wenn man jetzt zum ersten Mal hört, diese Big Five of Human Work, dann würde man sagen, Haken, 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 Haken. Wir machen da alle was. Wir sind schon in der neuen Arbeitswelt angekommen. Und das ist aber der fatale Fehler, den ich an der Stelle versuche, im Buch zu widerlegen. Denn ganz oft werden die ja, und da sind wir wieder beim Anfangsbeispiel, in diesen Silos betrachtet. Dann geht es mir eher darum zu sagen, diese Wechselwirkungen, wie manche oder wie die Big Five ineinander greifen, das einfach deutlich zu machen und mal aufzuzeigen, wie großartig könnte unsere Arbeitswelt denn sein, wenn wir die ganzheitlich denken würden. Also es gibt diesen wunderbaren Satz aus der Emergenztheorie, dass Ganz ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und in Organisationen erlebe ich ganz oft, dass eben diese Einzelteile gut gemeint werden, aber dass es da eben zu dem Ganzen noch ein gutes Stück braucht.
Also wir haben da Interdependenzen. Dennoch würde ich dich, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, bei welchem Tier, machen wir das mal, Big Five, du jetzt anfangen würdest, welches wäre es? Also welches der 5 Five würdest du sagen? Weil wir haben ja immer die Diskussion, weiß nicht, ob euch das auch sehr bekannt vorkommt, können wir Kultur überhaupt explizit ändern? Also können wir diese unmittelbar beeinflussen? Von daher Frage, wäre das etwas, wo du draufsetzen würdest oder wäre es vielleicht was anderes?
Also ich finde Kultur tatsächlich mit den spannendsten Faktor an der Stelle, weil er aber auch der schwierigste ist zu verändern, das muss man auch dazu sagen. Und es ist extrem langfristig. Also ich erzähle die Geschichte hin und wieder mal. Ich war mal bei einem Top-Manager zu Gast und sollte quasi mit ihm und seiner Einheit arbeiten und hat gesagt, hier machen Sie einen Workshop und dann ist das Thema ja, ist fein. So. Und also nach 2 Monaten machen wir Haken an die ganze Sache und so weiter. Und ich habe gemerkt, ich dringe irgendwie nicht zu dem durch, weil das ein riesen kulturelles Thema schon war. Ich habe das relativ schnell erkannt aus meiner Beobachtung heraus. Und dann habe ich ihn gefragt und eine Kollegin war remote zugeschaltet. Die ist vom Stuhl gefallen, hat sie gesagt. Ich habe ihn gefragt, ein sehr, sehr konservativer, aber herzensguter Mensch, ob er seine Frau liebt. Und ich glaube, das war er nicht, hat er nicht erwartet an der Stelle. Und was wollte ich damit einfach verdeutlichen? Und jeder, der in einer Beziehung, in einer Partnerschaft ist, der kann das, glaube ich, gut nachvollziehen. Liebe entsteht nicht durch diesen einen Knall, dass man am Geburtstag oder am Jahrestag aneinander denkt, sondern durch die vielen Kleinigkeiten im Alltag, dass man lernt, sich aufeinander zu verlassen. Bedeutet nicht, dass wir alle unsere Kollegen lieben sollen. Keine Frage, um Gottes Willen. Aber diese Kleinigkeiten, das baut sich halt über die Zeit auf. Und da sind wir wieder bei dem Kulturellen, das dauert halt eine gewisse Zeit. Aber dann ist es total wertvoll. Und deswegen da würde ich den Fokus gerne drauflegen, auch wenn es sicherlich der schwerste Faktor ist.
Also wir hatten es ja gerade am Samstag. Nicht nur der Valentinstag ist entscheidend, sondern vor allen Dingen die anderen 364 Tage. An dem Tag freut sich nur Florop. Ja?
Ja.
Genau. Kann man jetzt mal übersetzen, was das in der Organisationslogik wäre? Ja, bleiben wir doch mal ganz kurz noch mal in dem Big Five und dann sind wir auch schon so langsam am Ende unserer kleinen Podcast-Session hier. Also ich habe sie mir noch mal aufgeschrieben, weil ich wusste es auch nicht mehr auswendig. Kennt ihr die Big Five Tiere? Weiß das jeder? Sebastian, guck ich mal rüber. Ich habe noch mal nachgeguckt. Also es ist der Elefant, das Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Warst du schon mal in Afrika?
In Kenia. Wir hatten eine tolle, tolle Reise dort.
Und alle 5 getickt?
4.
4. Wer fehlt dir noch?
Das Nashorn wollte sich nicht zeigen.
Wir waren einmal in Südafrika und haben wir nur Nashörner gesehen. Das war das andere.
Auch nicht schön.
Auch nicht so schön. So, jetzt sagst du mal ein Ding und ich weiß, es ist total dämlich. Wir wollen auch nicht etikettieren. Aber wenn Kultur eins von den 5 wäre, welches Tier würdest du dann zuschreiben? Wer ist der Elefant? Wer ist das Nashorn? Wer ist ein Büffel?
Ich würde fast auf den Elefanten gehen, weil den kannst du nur sehr bedingt von A nach B bringen.
Absolut. Und vor allen Dingen, das wissen wir alle, Elefanten vergessen nichts.
Ja? Das stimmt, ja.
Sind sehr erinnerungsstark. Mich hat gewundert, dass das Thema KI bei dir nicht irgendwo bei den Big Five in welcher Form auch immer eingeflossen ist. Gab es die Überlegung, gab es die Versuchung, das irgendwo einzupreisen, oder ist das wie so eine Art Layer, der sich oben drüber legt?
Ich habe es tatsächlich eine Zeit lang mitgedacht bei Lernen und Entwicklung. Es liegt ja irgendwo auch auf der Hand, auf der Stelle. Mhm. Ich habe es dann aber ein Stück nach vorne gezogen, um einfach deutlich zu machen, die Arbeitswelt wird natürlich durch die KI-Revolution verändert wie niemals zuvor. Also wir haben ganz, ganz spannende Studienergebnisse schon seit vielen, vielen Jahren, die zeigen, dass Millionen von Jobs vernichtet werden durch die KI und Automatisierung. Was alle diese Studien aber auch sagen, das ist total wichtig, dass ebenso viele Jobs neu entstehen werden. Die haben aber oder erfordern ein ganz anderes Kompetenzprofil an der Stelle. Und jetzt wird es halt wieder spannend, weil da sagen mir die Leute auch von wegen, ja, ich müsste proaktiver damit umgehen, ich müsste mich da reintasten, ich müsste Prompten üben und all das. Aber ich bin einfach müde, change müde an der Stelle. Und deswegen habe ich es eher so in den ersten Teil gepackt und mich damit gewidmet, wie es denn die Arbeitswelt verändert und wie es die Kompetenzprofile der Menschen beeinflusst.
Dein Buch ist ein Appell, das menschliche Prinzip in den Fokus zu rücken, das Silo-Denken aufzuweichen und zumindest mal integral zu denken, die Interdependenz, wir haben drüber gesprochen. Im Moment, wenn ich ehrlich bin, höre ich ganz viel Performance-Gerede, ja, also Performance. Warum ist trotzdem genau jetzt der richtige Zeitpunkt, dieses Buch in die Welt, in die Arbeitswelt zu entlassen?
Ich glaube, was ein ganz großer Faktor ist, dass wir halt einfach mal aufhören dürfen mit dem Gedanken oder sollten, dass Performance etwas ist, was nur über Kontrolle, über Druck und all das in die Arbeitswelt kommt. Also wie performant können wir denn sein, wenn wir wirklich psychologische Sicherheit in unserem Umfeld spüren, wenn wir wirklich gute Führungskräfte haben und so weiter. Also diese ganzen weichen Faktoren, für die man sich eigentlich dann Zeit nimmt, wenn man vermeintlich Zeit hat, die mal in den Fokus zu stellen und ein Investment in die Beziehungskultur gewissermaßen zu führen, dann wird die Performance damit kommen. Da bin ich überzeugt, und es zeigen ja auch diverse Studien, dass diese ganzen vermeintlich weichen Faktoren einen ganz, ganz harten Einfluss auf diverse KPIs haben.
Also statt immer nur spot on AI, künstliche Intelligenz, spot on menschliche Performance, menschliche Kultur. Ich danke dir ganz herzlich, lieber David, und ich bin gespannt, was wir morgen noch tiefer legen werden. Und euch mal danke für eure Aufmerksamkeit.
Mucksmäuschenstill war es im Publikum. So gespannt waren alle. Und ja, ich hoffe, dass sich die Atmosphäre ein bisschen übertragen hat. Wir sind ja da ein Stück weit noch an der Oberfläche geblieben. Und deswegen habe ich mir David nochmal geschnappt im Studio und gesagt, so, jetzt lass uns mal hier diesen Elefanten ein bisschen tiefer legen und mal ein bisschen schauen, was du denn genau meinst mit Organisationskultur, wie wir die verändern können. Ist es der Mensch? Ist es das System? Wo sollten wir ansetzen? Und was heißt das für das Thema moderne Führung? Genau zu diesen Themen habe ich ihn nochmal einen Tag später eingeladen, mit, ich glaube, relativ wenig Nachtruhe, denn so eine Party ist schon immer aufregend für die Autoren. Und was er dazu gesagt hat, das könnt ihr euch gerne jetzt anhören. Einmal geschlafen, zack, Tür aufgemacht und da ist er schon wieder, der David. Und sag mal ganz ehrlich, hast du überhaupt ein Auge zugemacht heute Nacht?
Ja, liebe Jude, ein bisschen habe ich die Augen natürlich zumachen können, aber ich glaube, es war 1:30, 2:30, bis ich dann wirklich mal runtergekommen bin. Das Adrenalin von so einem Abend, das ist natürlich dann ganz enorm. Und gut geschlafen habe ich dann auch nicht, weil man das ja alles verarbeitet. Und ich verarbeite es jetzt immer noch, es wird auch noch eine Zeit lang dauern. Ein bisschen Schlaf war da, aber ich glaube, ich werde heute Abend wahrscheinlich früher ins Bett gehen müssen.
Also ich habe ja irgendwann hier neulich mal auf LinkedIn geschrieben oder ich glaube in meinem Newsletter, wo auch immer, Buchpartys sind die neue Afterwork, und so ein bisschen hat sich's auch angefühlt, vielleicht um die Hörerinnen und Hörer da ein Stück weit mal atmosphärisch mitzunehmen. Also waren so, ich würde mal sagen, waren locker 150, oder?
Ja, nicht ganz so viel, aber es war extrem voll. Also wir wirklich, also vielleicht 120, 130, also nahezu keine No-Show-Quote, was ja unglaublich ist, das hat man ja eigentlich nie.
Unglaublich.
Also von daher, und wir mussten ja ein paar Stühle nachstellen noch, weil wir wirklich mit ein bisschen No-Show gerechnet hatten.
Ja, aber David,
besser, also nee, nicht besser. Das ist eigentlich Dream Come True für jedes Event, ja, weil es gibt ja nichts Traurigeres als ein riesengroßer Saal, wo sich dann so 4-5 Leute nur versammeln. Und du hattest es ja angekündigt mit dem Schnee, man hätte ja auch erwarten können. Aber nein, es war voll. Wir haben einen ersten Aufschlag gemacht. Es gab dann noch eine Panel-Diskussion. Und liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr leider nicht dabei sein konntet, wir hatten ja versprochen, wir legen das Ganze jetzt noch mal ein bisschen tiefer. Und ich greife da noch mal so ein, eins von den Big Five, von den Big Five Tieren, da haben wir ja gestern schon in der Live-Session ein bisschen mit gespielt auf, nämlich den Elefanten, die Organisationskultur. Ist natürlich naheliegend bei Good Work. Du sagtest ja auch gestern, das ist für dich schon auch wahrscheinlich so der komplexeste Punkt, wenn man das überhaupt so differenziert betrachten kann. Und ich würde vorschlagen, wir fangen mal an, ihn so ein bisschen in die Scheiben zu zerlegen und zu schneiden. Und integral ist das Modell von dir, beziehungsweise der Ansatz. Ich weiß gar nicht, ob du das als Modell bezeichnet haben möchtest. Da haben wir ja immer so ein Thema. Ja, ich hatte gestern schon gesagt, es gibt diese Interdependenzen zwischen den einzelnen Fives, also zwischen den 5 Layern, die du da beschrieben hast. Und trotzdem stellen sich ja jetzt Menschen die Frage, ja, irgendwo muss ich doch mal anfangen. Also mal angenommen, du kommst jetzt in ein Unternehmen rein, die sind total angezündet von dieser Idee mit den Big Fives und sagen, genau das wollen wir. Wie ist ein erster Schritt? Wie können wir das irgendwie umsetzen? Und wenn wir da jetzt mal den Elefanten nehmen, was wäre da so ein Hebel für dich?
Ja, die ganz herausfordernde Ausgangslage ist natürlich, dass Kultur wirklich zu verändern ganz, ganz lange dauert. Oder Kulturwandel, sagen wir es so. Das heißt, wenn jemand jetzt von gestern, und ich habe ja dafür geworben, Mitstreiter zu gewinnen für die neue Arbeitswelt, in der der Mensch viel stärker im Fokus ist, wenn wir jetzt da drauf schauen und diese Menschen wollen ab morgen etwas in ihrer Organisation bewirken, dann wird das natürlich eine Herausforderung, weil Kultur sich eben nicht so einfach verändern lässt. Aber Kultur ist ja immer ein Spiegel unseres gelebten Verhaltens dort. Und wenn wir eine gewisse Masse an Menschen gewinnen, die anders über Arbeit, über den Faktor Mensch in der Arbeit denken, dann wird das Stück für Stück Einzug nehmen. Du hast gerade so ein bisschen gesagt, lass es uns so ein bisschen zerlegen, und ich finde, das hilft bei der Kulturdiskussion, wenn wir da Edgar Schein mal zur Hilfe holen, weil der, finde ich, hat einen sicherlich sehr, sehr guten Ansatz, wie man Kultur überhaupt greifbar machen kann. Und du wirst ihn kennen, sein 3-Ebenen-Modell mit Artefakte, Werte und Glaubenssätze. Und fangen wir vorne an bei den Artefakten, vielleicht zur Einordnung für unsere Hörer, die das natürlich nicht kennen an der Stelle. Sind alles, was du jetzt erstmal siehst, was so sehr oberflächlicher Natur ist, was du wahrnehmen kannst. Das ist auch das für mich.
Beschreibbar ist.
Genau, was ich sehr schnell auch sehe in der Organisation. Ich war vor kurzer Zeit eingeladen in einer mit super hübschen, schönen Büros, mit wirklich ganz viel Pflanzen, ganz modern, also wirklich ein Traum von Office, könnte man sagen. Und dann hat mir aber die Person, die mich eingeladen hatte, auch erzählt, dass die ganz schön hart mit den Glaubenssätzen der Führungskräften zu tun haben. Da kommen wir gleich nochmal dazu, aber das schon mal als Cliffhanger an der Stelle. Das heißt, alles, was wir sehen können, das sind so diese Artefakte beispielsweise. Jetzt ist das natürlich nicht eine Kultur, weil wenn wir daraus ableiten können, oh, schönes Büro ist eine schöne Kultur, dann wäre es natürlich einfach. Das kann man super einfach verändern. Da könnte jetzt auch hier, wenn gestern ein CEO dabei gewesen wäre, der würde sagen, okay, wir räumen unser Büro um, wir machen Tischkicker rein und gibt's irgendwie kostenlose Smoothies, keine Ahnung, ich spitze jetzt zu, und dann haben wir eine andere Kultur. Aber das ist es natürlich nicht. Denn die 2. Ebene von Schein, da geht's dann um die Werte. Also wie leben wir Werte im Alltag? Und das sind dann tatsächlich nicht die Werte, die wir uns auf irgendwelche schönen Plakate schreiben, unsere Unternehmen. Lebenswerte oder sowas wie ein Purpose beispielsweise, sondern das, was uns wirklich ausmacht. Und wenn man so ein Gefühl hat, in welcher Organisation man so ist, dann können die Mitarbeiter meiner Erfahrung nach auch ganz gut selber beschreiben, welche Werte sie denn ausmachen. Das werden jetzt nicht die einen Werte sein, ist immer so ein bisschen ja auch eine Subkultur. Also es gibt ja nicht die eine Kultur, sondern die eine Kultur hat bestmöglich, ist die eine große Überschneidung vieler Subkulturen an der Stelle. Aber gewisse Organisationen können schon sagen, hier, wir stehen für XY. Also beispielsweise Wirt wird ja nachgesagt, dass das eine absolute Arbeits- und Leistungskultur ist, weil der Reinhold Wirt ja arbeitet ja 9-to-5, also nicht 9-to-5, sorry, arbeitet ja wirklich von morgens um 5 bis abends um 9.
5-to-5.
So würde ich sagen, genau. Gott, ich glaube, dafür wäre er sauer, wenn ich ihn 9-to-5 arbeiten lassen würde an der Stelle. Nein, aber du weißt, was ich meine, mit unserer Zuhörer, glaube ich, auch. Aber ich glaube, so versteht man durch die Werte in der Organisation schon ganz gut, okay, wie sind wir so aufgestellt? der ganz entscheidende Punkt, und da wird es, finde ich, wirklich spannend, ist, wenn wir auf die dritte Ebene von Schein schauen, nämlich auf die Glaubenssätze. Und das sind die, die uns im Verhalten leiten, ohne dass wir das in der Regel merken, weil wir so konditioniert sind, meistens schon aus entsprechender kindheitlicher, jugendlicher Prägung, was wir eben mitbekommen haben von zu Hause. Und ich gebe dir ein konkretes Beispiel, was selber mal eine Führungskraft zu mir gesagt hat, beziehungsweise ich habe es wahrgenommen, habe es dann mit ihr besprochen, dass sie gesagt hat, hier, Mitarbeiter XY war bis 19.30 Uhr am Freitag im Büro noch länger als ich dann gegangen bin. Und er wollte damit zum Ausdruck bringen, dass die Person besonders stark leistet an der Stelle. Welchen Glaubenssatz hatten wir in dem Moment? Wer lange im Büro ist, gerade an einem Freitag, der ist offensichtlich ein absoluter performanter Mitarbeiter. Aber das ist ja ein fataler Glaubenssatz, weil der stimmt ja im Zweifel nicht. Der kann stimmen, aber er muss es nicht.
Es kann viel bedeuten, es kann
genau,
gar nichts bedeuten.
Genau, und ja. Aber der Glaubenssatz war da. Und wenn man jetzt beispielsweise, wir werden ja vielleicht noch über Führung sprechen, weil das bietet sich ja an, eine Führungskraft hat, die diesen Glaubenssatz hat, wer immer lange im Office ist, der wird natürlich diese Mitarbeiter als viel performanter wahrnehmen, rein kulturell gesehen, als die, die vielleicht um 14.30 Uhr das Office erstmal verlassen, weil sie die Kinder aus der Kita abholen müssen und dann später noch quasi undercover im Homeoffice weiterarbeiten. Also diese Glaubenssätze sind ganz, ganz zentral für uns in der Kultur. Und wenn wir die verändern können, können wir in der Folge auch das menschliche Verhalten verändern. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass Kultur immer ein Spiegel des menschlichen Verhaltens ist. Also wenn wir da an die Wurzel rangehen, dann ändern wir langfristig auch die Kultur.
Da mache ich mir mal meinen berühmten Knoten ins Taschentuch. Ich würde aber jetzt gerne da noch mal ein bisschen genauer reingehen. Glaubenssätze. Also man kann ja jetzt einmal, Glaubenssatz ist ja sowas wie eine innere Überzeugung, eine innere Wahrheit. Ja, also etwas, von dem ich so überzeugt bin, dass ich glaube, es ist eine faktische Wahrheit. Es stimmt einfach. Stärker noch, ich reflektiere es oft gar nicht, dass ich davon irgendwie überzeugt bin. Es trägt mich innerlich. Das, was du jetzt schilderst, es geht ja einmal darum, zu unterscheiden zwischen dem, was der Einzelne, die Einzelne für Glaubenssätze mit in die Arbeitswelt einbringt. Ja, das, was du eben gesagt hast. Oder würdest du sagen, wenn wir über Kultur reden, geht es eigentlich eher um die kollektiv geteilten Glaubenssätze. Das sind ja noch mal ein paar andere Dinge. Also ich kann ja als Individuum, du als David, ABC-Glaubenssatz haben, und es kann aber auch sein, dass wir innere Wahrheiten in einer Organisation gemeinschaftlich kollektiv teilen, ohne sie wirklich jemals richtig besprochen zu haben, aber genau danach handeln. Wo würdest du sagen, ist eher anzusetzen?
Also ich glaube, es wäre total toll, wenn wir auf dieser Makro-Glaubensebene gewissermaßen ansetzen können. Ich glaube aber, dass uns das oftmals nur sehr schwer gelingt. Weil Glaubenssätze zu erkennen und dann auch so zu reflektieren und verarbeiten, dass man daraus ein neues Verhalten entwickelt, ist ja per se schon extrem schwer. Ja. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen beispielsweise irgendwie eine Town Hall oder ein großes Format, wo wir versuchen, die organisationalen Glaubenssätze mal auf Prüfstand zu stellen, dann kann das natürlich ein Bewusstsein schaffen. Aber meiner Erfahrung nach verpufft das im Stress des Alltags dann auch ganz schnell wieder. Dann fallen wir wieder in die Regression, über die wir im ersten Teil des Podcasts gesprochen haben. Das heißt, ich glaube, wenn es wirksam werden soll, dann müssen wir trotzdem bei einem Individuum anfangen. Ich weiß, dass das nicht skalierbar ist, so wie wir uns das wünschen am liebsten. Aber das ist, glaube ich, der ganz, ganz wesentliche Faktor. Und ich habe mich ja im Buch dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ich 80% der Menschen eine psychologische Verhaltenstherapie empfehlen würde. Ich muss es mittlerweile ein bisschen einordnen, weil ich natürlich niemandem zu nahe treten möchte. Und zum Ersten, ich glaube nicht, dass 80% das quasi nötig hätten, weil sie irgendwie eine psychische Störung hätten an der Stelle, überhaupt nicht. Und ob jetzt Verhaltenstherapie oder Sparring, es ist dann tatsächlich für mich gleich. Wichtig ist, dass man jemanden sehr gut ausgebildeten hat, der quasi hilft, diese Muster, diese Glaubenssätze, die wir ja, wie du gesagt hast, für die Wahrheit halten, mir da zu helfen, die zu dekonstruieren, zu sagen, wo kommen die denn her und sind die denn überhaupt noch so state of the art oder waren sie es überhaupt an der Stelle? Und wir haben ja ein Coaching-Dschungel gewissermaßen auf LinkedIn mit ganz, ganz vielen, die sagen, ich bin Führungskräfte-Coach, ich bin Executive-Coach. Aber davon sind ja auch ganz viele dabei, die nicht gut ausgebildet sind. Und gerade wenn wir in so tiefe Glaubenssätze reingehen, dann muss es schon jemanden geben, der wirklich gut geschult und ausgebildet ist. Und das ist mir, darum geht es mir bei dieser Aussage im Buch, dass ich sage, 80% würde das helfen, weil nicht jeder hat quasi so eine reflektierte Art von sich aus. Also das wäre ein Schritt, und vielleicht noch die Brücke wenn wir dann natürlich schaffen, möglichst viel mit den Menschen in einer Organisation, den Führungskräften zu arbeiten, weil die prägen ja auch ihr Umfeld. Also Führungskräfte, die beispielsweise, da komme ich nochmal zu dem Glaubenssatz, denken, okay, wer lange im Büro ist, ist performant, die werden ja auch wahrscheinlich eher solche Leute einstellen. Die werden solche Leute werden honorieren, wenn die lange in einer Organisation arbeiten oder lange Arbeitstage haben. Das heißt, wir haben ja so etwas, dass die eher Gleichgesinnte um sich rumscharren. Und das wiederum ist dann für diese kollektiven Glaubenssätze auch nicht förderlich, weil dann haben wir immer mehr vom selben.
Da setze ich mir jetzt mal den Hut des Kritikers auf und guck mal drauf, weil da ist ja eine Verstrickung drin in dem, was du sagst, nämlich in der Gestalt. Und ich weiß ganz genau, dass uns jetzt Menschen zuhören, die sagen, stopp, ja, das ist doch, wir sind doch keine Erziehungsanstalt. Übrigens, zu dem Lager würde ich mich tendenziell auch eher zählen. Die Frage ist, wo ist das gesunde Maß? Denn es gibt doch sowas wie eine Intim- und eine Privatsphäre, wo sie sagen, wie kriegen wir denn, also überhaupt mal, ist das überhaupt der Job der Organisation, das Denken, das innere Glauben der Menschen zu bearbeiten? Ist das der Teil, den ich sozusagen in meine Transaktion mit einbringe? Oder würde ich sagen, Finger weg, lass uns eher mal darauf schauen, was wir kollektiv hier für Überzeugung haben. Ich bin da nicht so ganz überzeugt, noch nicht an der Stelle, dass das schwer ist, weil ich stelle mir gerade so die Frage, mal angenommen, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, man könnte zum Beispiel sagen, wie gehen wir hier mit Ressourcen um in unserem Unternehmen? Wie gehen wir hier mit Fehlern um? Was sind unsere gemeinschaftlich geteilten, vielleicht noch nie reflektierten Glaubenssätze? Glaubst du, das wäre so schwierig? Beziehungsweise den parken wir erstmal das mit diesem Thema leichte Übergriffigkeit. Was würdest du da entgegnen?
Also die leichte Übergriffigkeit, ich teile, wo du herkommst vom Gedanken her. Und natürlich ist das ein schmaler Grat. Ich finde aber, wir müssen so ein bisschen mal, nutze ich den guten Opel-Spruch, umparken im Kopf. Also Glaubenssätze zu hinterfragen, das klingt immer für mich so, als ob man was Schlechtes der Person deutlich macht beispielsweise. Oder dieses, mir geht's ja eher darum, dieses Dekonstruieren der eigenen Muster. Da steckt ja ganz viel Spannendes für die eigene Persönlichkeitsentwicklung drinne. Und ich glaube, da gibt's Organisationen, die schaffen einen guten Mittelweg wahrscheinlich, das so anzugehen, dass es nicht diese Übergriffigkeit hat. Andere vielleicht weniger. Es ist hier einfach ein ganz, ganz großes kulturelles Thema an der Stelle. Keine Frage, darüber reden wir ja. Das ist, glaube ich, was es auszubalancieren geht. Aber ja, es kann schnell übergriffig werden, wenn es halt so ein bisschen 120% drüber geht an der Stelle. Dein zweiter Aspekt, wenn du gesagt hast, wie wollen wir hier mit Ressourcen umgehen, mit Fehlerkultur, das kann natürlich auch total helfen. Und ich glaube, wenn eine Führungskraft beispielsweise, also Führungskräfte sind ja auch ein absoluter kultureller Treiber, also Stichwort Fehlerkultur, wenn eine Führungskraft sich hinstellt und selber von ihren vermeintlichen früheren Glaubenssätzen spricht und sagt, ey, ich habe früher echt gedacht, hier Fehler kämen unter den Teppich, ich überspitze das jetzt und wer Fehler macht, ist nicht leistungsorientiert und nicht leistungsstark und nicht performant und all das. Wenn die das quasi so nach außen kehrt, dann glaube ich, schafft sie einen Raum, wo andere auch über diese Art von, wie wir Arbeit verstehen und wie wir Fehlerkultur beispielsweise leben wollen, dass da ein Raum entsteht, den man natürlich als Team nutzen kann. Und dann ist es natürlich Walk the Talk, dass eine Führungskraft das, was sie quasi nach außen kehrt in so einer Runde, in so einem Gespräch, dann auch selbst lebt. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als diese Fuck-Up-Nights, die mal irgendwie so 2015, 2016 aus Amerika rübergeschwappt sind, wo sich dann CEOs auf die Bühne gestellt haben und von ihren Fehlern und ihren Learnings daraus erzählt haben und dann aber in der Folge man Geschichten gehört hat, dass sie quasi privat die Leute total zur Sau machen, also wenn sie da mal einen Fehler gemacht haben. Also Walk the Talk ist, glaube ich, da das ganz, ganz Entscheidende, damit das dann auch fliegt, wenn man das in der Gruppe so besprechbar machen möchte.
Bevor wir richtig zur Führung nochmal eingehen, als zweites von diesen Big Five, wir können jetzt nicht alle fünf, ihr sollt ja auch alle noch das Buch euch mal beschaffen und vor allen Dingen da mal reinlesen oder mal durchlesen und dann könnt ihr euch gerne ein gewogenes Urteil dazu auch selbst bilden. Trotzdem bleibe ich nochmal bei dem Thema, du hast es auch gestern in unserem Live-Teil schon angesprochen, vom Emergenzprinzip. Emergenz heißt ja nicht nur, dass die Summe mehr ist als ihre Teile, sondern dass durch das Auftauchen von Phänomenen, durch das Wechselseitige, etwas ganz Neues entsteht. Das attribuiert hier sehr stark in Richtung Selbstorganisation. Und da würde ich gern mit dir noch mal ein bisschen, du siehst schon, ich springe sehr stark auf die organisationale Ebene, nicht so sehr auf die individuelle, um da so einen gewissen Gegenpol zu haben. Wir haben also dann auf der einen Seite das Prinzip der Selbststeuerung, Selbstorganisation. Und aber auf der anderen Seite auch wieder dieses Thema der Verantwortungssilos. Also das heißt, wie können wir denn trotzdem irgendwie wirksam es so gestalten, dass eben nicht eine Verantwortungsdiffusion entsteht? Das ist ja ein Stück weit der blinde Fleck von solchen emergenten Prinzipien oder emergenten Phänomenen.
Ja, also ich habe ja gestern schon gescherzt, wenn ich die perfekte Blaupause hätte an der Stelle, dann würde ich sie, glaube ich, teuer an eine Beratung verkaufen und mich zur Ruhe setzen in der Küste von Irland. Aber ich glaube, wenn man ein ganz praktisches Beispiel mal nutzen möchte, und ich weiß, ich habe es, glaube ich, im Panel gesagt, nicht im Podcast, deswegen erläutere ich es an der Stelle nochmal. Was ich total charmant finde, ist, es braucht ja erstmal ein Bewusstsein für diese Themen. Und da waren wir jetzt gestern 120, 130 Leute. Genau werden wir das wahrscheinlich nie wissen, müssen wir die Teilnehmerliste angucken nochmal. Aber wir haben damit 120, 130 potenzielle Mitstreiter gewonnen, die ein wahrscheinlich jetzt anderes Bild oder eine andere Auffassung von Arbeit haben an der Stelle, die dieses Wissen in ihre Organisation mit reinbringen. Und ich habe im Panel ja dieses Beispiel von Amazon erläutert, dass Jeff Bezos ja mal gesagt haben soll, hier in allen Meetings macht einen leeren Stuhl, damals ja noch alles voll in Präsenz, hier sitzt unser Kunde und denkt bitte alles aus der Kundenbrille. Und ich glaube, diesen Gedanken finde ich eigentlich charmant, zumindestens zu sagen, okay, wenn wir jetzt über Führung sprechen, dann lasst uns bitte einen Stuhl zumindestens für Kultur frei haben. Ob wir jetzt 5 Stühle frei haben für alle Big Five, das wäre natürlich der Luxus, aber zumindest, dass wir bewusst sagen, okay, wir nehmen auch bei allen Diskussionen die Perspektive ein von Kultur, von Führung, von mentaler Gesundheit, was wir gerade brauchen an der Stelle. Das wäre, glaube ich, ein Schritt, weil oft wird das ja gar nicht oder findet es in die Diskussionen gar nicht Einzug. Und das wäre, glaube ich, der erste Schritt, es zusammenzudenken an der Stelle. Das erfordert dann natürlich auch eine gewisse Selbstdisziplin, weil es sitzt ja tatsächlich dann niemand echt in so einem virtuellen Meeting dabei. Aber das wäre, glaube ich, total wertvoll, weil es kann ja nicht immer ein Organisationsentwickler systemisch ausgebildeter sitzen, der sagt, so habt ihr daran gedacht und was ist denn da aus der Perspektive? Deswegen ist das wieder dann so ein bisschen tatsächlich auch die Eigenverantwortung der Menschen, und tatsächlich sehe ich da auch die Führungskräfte sehr in der Verantwortung, das auch wieder zu berücksichtigen in den Diskussionen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr positiv kam, wenn beispielsweise, also am häufigsten habe ich es gemacht bei mentale Gesundheit, wenn eine Führungskraft die Belastungsgrenzen quasi der Menschen immer mit betrachtet hat und gesagt, ey, ja, das müssten wir jetzt vielleicht tun, aber dann fällt mir mein Team komplett hinten über. Also da hatte dann oft der Stuhl der mentalen Gesundheit Platz genommen, gewissermaßen. Mhm. Aber das kann man natürlich auf alle 5 überführen.
Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das kann man sich auch wie so eine Art Filterlinse, die man so sich vors Auge setzt, überlegen, die man dann einbringt. Und ich glaube auch, dass man eine Organisation tendenziell eher überfordert, wenn man sich alle 5 zugleich vornimmt, sondern dass man sagt, vielleicht lasst uns das heute mal durch die Perspektive, durch die Brille, wie auch immer, moderne Führung, durch was heißt das für Lernentwicklung, was heißt das für Vielfalt, weil sonst kann das natürlich auch echt erschöpfend und überstrapazierend sein. Und ich glaube, da machen wir jetzt noch mal kurz einen Schwenker, damit wir noch mal das nächste ein bisschen tiefer legen. Nämlich moderne Führung ist ja ein weiterer Anstrich, ist ja einer der Fives, einer der Big Fives. Ich nehme noch mal die Tiere auf, also Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe, Leopard. Wir wollen nicht so sehr etikettieren. Dennoch, du darfst dir jetzt noch ein Tier aussuchen. Ich hätte auch ein Lieblingstier, aber such du dir mal ein Tier aus, was das für dich am ehesten repräsentieren würde.
Ja, also ich glaube, naheliegend wäre wahrscheinlich der Löwe. Also vermutlich.
Ja, habe ich auch. Jetzt ist aber die spannende Frage, warum?
Ich glaube, ich weiß, wo du drauf hinaus möchtest, weil die Löwinnen ja eigentlich die eigentliche Arbeit machen, oder?
Ja, genau, den Job macht die Frau.
Ja, und das machen sie ja tatsächlich auch oftmals sehr, sehr gut. Und gerade weibliche Führungskräfte, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und es ist ein schönes Tierbeispiel an der Stelle, und das würde ich teilen, ja.
Ja, und vor allen Dingen, also dieses Bild ist die meiste Zeit, er ist ja nicht diese permanent am Steuern, am Machen, am Tun der Löwe. Ist ja auch so ein komisches Bild von der Führungskraft. Da kommen wir gleich auch nochmal. Woran würdest du denn, gehen wir mal weg von dem etwas humoristisch eingefärbten Bild, woran erkennst du denn mit deinen persönlichen Maßstäben, die du jetzt auch im Buch nochmal beschrieben hast, eine moderne Führung? Wann sind für dich so Marker gesetzt, dass du sagst, okay, das repräsentiert für mich ein modernes Führungsbild?
Also es hat, finde ich, ganz, ganz viel mit Haltung zu tun. Wie ich quasi auch, welche zeitlichen Räume ich mir für meine Führung gebe. Also es gibt ja den, ich bin ja ein großer Fan von Simon Sinek, der im Buch auch vielfach zitiert wird. Und der sagt ja oder geht ja so weit, dass Führungskräfte nicht für die Themen verantwortlich sind, sondern für die Menschen verantwortlich sind, die für die Themen verantwortlich sind. So würde im Umkehrschluss bedeuten, eine Führungskraft hat 100% Leadership-Zeit, die sie quasi verwendet. Wir wissen, dass das in der Realität bei Weitem nicht so ist. Ich höre immer, wenn ich die Frage stelle, wie viel Zeit für echtes Leadership, und da meine ich jetzt nicht die ganze Personaladministration, wenn du irgendwie Urlaub einpflegen musst, sondern wie viel Zeit für wirkliches Beziehungsmanagement, für wirkliches Leadership führen hast du in deinem Alltag? Und da begegnen mir Zahlen, die sind von 5-10%. Und das ist ja auch eine echte Ansage an der Stelle. Und ich erkenne eine Führungskraft daran, die sagt, ja, mein Tisch ist natürlich total voll, aber ich gucke, dass ich möglichst viel Zeit für die Leadership-Komponenten habe, weil es wird ja nie weniger. Also es wird ja keine Zeit geben, wo man dann sagt, oh, jetzt habe ich ja 30% Kappa frei diese Woche, die kann ich jetzt in Leadership investieren an der Stelle. Das heißt, es ist immer eine Priorisierung und damit dann auch eine Haltungsfrage an der Stelle. Und da merke ich sehr schnell, wie hat man eine Auffassung von moderner Führung? Und das Zweite, woran ich es merke, ist, wie gestaltet diese Person Beziehungen? Und das ist was glaube ich, auch Zeit natürlich kostet, aber was einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Menschen hat, denn tragfähige Beziehungen sind die Basis für alles im Job. Also diese ganze Leistungs- und Performance-Kultur-Debatte, die wir gerade haben, die fußt im Endeffekt oder die Würde, die könnten wir abräumen sofort, wenn wir gute und noch bessere Beziehungen in Organisationen haben, weil damit dann natürlich auch alle relevanten KPIs begünstigt werden. Und dann müssen wir nicht über so Debatten von Markus Söder, der sagt, eine Stunde mehr pro Woche arbeiten und dann sind wir alle produktiver. Über sowas müssten wir gar nicht reden.
Die Bullshit-Maßnahme des Jahres. Ja, da lacht das Good Work Herz. Du weißt es ja, Good Work Prinzip Nummer 1 ist gelungene Beziehungsgestaltung. Et voilà, da sind wir ganz genau. By the way, unterscheidest du zwischen Führung und Führungskraft? Also, weil ich beobachte, dass du es oft synonym verwendest, aber wenn du jetzt quasi fokussiert drauf schaust, würdest du differenzieren? Also ist Führung immer gekoppelt an eine Führungskraft?
Absolut nein. Also hartes Nein. Es gibt viel stärker auch ganz viele informelle Leader gewissermaßen. Und es gibt diesen wunderbaren Satz, ich kriege nicht im englischen Original gerade zusammen, aber er geht so ein bisschen in die Richtung, wer als Führungskraft keine Folgenden hat, der ist letztlich keine Führungskraft. So. Und genau in diese Richtung geht es letztendlich. Und ich hab selber mal ein Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsumfeld erfahren. Und ich bin ja keine Führungskraft tatsächlich. Und ich versuche das, was ich natürlich jetzt hier auch mit dir bespreche, was ich auf einer Bühne teile, Walk the Talk, ja auch in meinen Alltag zu überführen. Und ich habe eine Kollegin, mit der habe ich ein ganz, ganz wichtiges, hochregulatorisch getriebenes Projekt mal leisten oder abarbeiten müssen. Und die hat mir da wirklich in einer sehr stressigen Phase wirklich den Rücken freigehalten. Auf die konnte ich mich super verlassen. Ich war zwar immer ansprechbar für sie, wenn sie irgendwie eine Frage hat, aber die hat wirklich das Ding gerobbt. Und am Ende habe ich, und ich meine, ich bin Mitarbeiter, ich bin das jetzt eigentlich nicht meine Aufgabe. Ich habe diese Leistung aber versucht zu würdigen an anderer Stelle und habe ihr dann einen Termin eingestellt und habe ihn jetzt fachlich geframed erstmal so von der Einstellung und dann kam sie in den Raum rein und ich stand da mit einem Stück Kuchen vom Bäcker und einem kleinen Pükelöchen und dann haben wir einfach eine halbe Stunde mal das Projekt war rum, wir hatten alles geschafft und so weiter, also wirklich, ich habe eine super Resonanz bekommen und dann haben wir diese halbe Stunde mal investiert. Das hat mich quasi keine 10 € gekostet, diese 2 Stücker Kuchen und ein kleines Pükelöchen und eine halbe Stunde zeitlichen Impact. Und die Person hat mir danach geschildert, wie toll sie das fand, wie wertgeschätzt sie sich gefühlt hat. Und damit zeigt mir das dann auch mal wieder, es sind nicht die großen Dinge, die quasi das Engagement und die Motivation und dann auch das Empowerment, all das schaffen, sondern es sind die kleinen Dinge. Es ist die Summe dieser vielen Kleinigkeiten, die Leute dann zu ihrer Höchstleistung auch antreiben. Und da zeigt sich einfach mal, mit so einer halben Stunde und ein paar Euro kann man ganz, ganz viel Empowerment schaffen.
Aber nochmal das Thema informelle Führung. Wie würdest du das sehen? Also du hast es ja jetzt schon ein Stück weit beschrieben. Eigentlich hast du dann in deiner Wahrnehmung auch ein Stück weit informelle Führung ausgeübt?
Das würde ich so bezeichnen, ja. Ohne dass ich mir hart sehr auf die Fahne schreibe, heute möchte ich informell führen. Das ist natürlich Quatsch, sondern es ist für mich eher dann...
Das macht ja niemand.
Genau,
ja.
Es ist eher eine Haltung. Und jeder kennt in Organisationen, glaube ich, Menschen im Umfeld, wo du sagst, also wenn die vorangeht, dann folge ich der. Und ich gucke da natürlich auch aus einer ganz beobachtenden Brille drauf und mir fallen direkt aus dem Stand 10 Leute wahrscheinlich ein, wo ich sage, auf die würde das zutreffen. Und die quasi sind auch die, die quasi für Veränderungen Leute auch mobilisieren können. Also viel stärker, als das jetzt vielleicht eine Führungskraft kann, die qua ihrer Funktion in dieser Rolle ist. Und die informellen Leader haben einen viel größeren Hebel bei den Menschen. Das ist immer so meine Erfahrung.
Ja, das ist ja die Definition auch von Autorität. Das ist ja das Prinzip aus Führen und Folgen. Ja, also vor allen Dingen eine Zuschreibung von außen. Und das, was du sagst, trifft ja genau dann zu. Ein Stück weit, du siehst schon, ich habe heute immer mal ein bisschen den kritischen Hut auf, einfach um auch verschiedene Perspektiven auszuleuchten.
Sehr gerne.
Wie verhindern wir denn, dass wir dann nicht so in diese Falle des Personenkults reintappen? Also wenn wir das so sehr auf die Führungskraft als Person zuspitzen, wenn wir sagen, es braucht vielleicht so dieses heroische Bild des Leaders und wir sehen alle, ob das jetzt auf LinkedIn ist oder wo auch immer, was da für Anforderungskataloge an die Menschen herangetragen werden. Wie können wir das verhindern? Weil das Ende der Arbeitswelt, wie wir kennen, würde sich ja auch von dem Prinzip hoffentlich verabschieden, oder?
Ja, auch da ganz klares Ja an der Stelle. Und zunächst einmal versuche ich eine Lanze dafür, die Führungskräfte, die uns heute zuhören, zu brechen. Denn von Führungskräften wird ja heute alles abverlangt. Also kannst du ja im Prinzip sagen,
alles, Weltfrieden,
ja, genau.
Alles.
Du bist alles an der Stelle. Und da muss man erstmal sagen, ey, es sind ja auch nur Menschen, die kochen auch nur mit Wasser, denen ihr Tag hat auch nur 24 Stunden und im besten Fall irgendwie sind es 40 Stunden plus, die sie arbeiten. Aber mir ist natürlich bewusst, dass das gute Führung in den Organisationen, wo gerade auch viel fachliche Themen noch am Tisch sind, nicht mit 40 Stunden einhergehen in der Regel. Und das macht's schwer. Ich glaube, um von diesem Personenkult wegzukommen und da könnte ich jetzt auch wieder die Brücke zur Reflexion bauen. Man darf sich selber, glaube ich, nicht zu ernst nehmen oder zu wichtig nehmen an der Stelle. Also
gilt für jeden.
Absolut.
Guter Hack.
Absolut. Und sich immer wieder auch den Spiegel vorzuhalten und zu gucken, okay, folgen die mir jetzt vermeintlich, weil ich in einer Funktion bin oder weil ich als Mensch die Leute führe. So, also quasi informeller Leader. Und ich glaube, du hast ja auch mal Nancy Faeser bei dir im Podcast gehabt. Die hat, glaube ich, mal so was Ähnliches gesagt, von wegen, dass sie irgendwie meinte, man darf nicht vergessen, dass die Leute das Amt respektieren und nicht
natürlich,
die Person.
Natürlich, geliehene Macht.
Genau.
Na klar.
Und das ist, glaube ich, was wir uns alle auch immer wieder vor Augen führen müssen, was wir das tagtäglich in Organisationen haben. Egal, ob das jetzt Führungskräfte sind, Projektmanager, Product Owner. Wir arbeiten alle ein Stück weit mit geliehener Macht.
So, du magst Afrika. Ich finde das auch faszinierend. Wir stellen uns vor, wir sind der Serengeti, die Big Five sind da. Wie macht man so eine kleine Vision zum Ausklang unseres schönen Gesprächs hier? Was siehst du auf dem Bild? Ja, also die Vision der blühenden Landschaft, um mal ein anderes blödes Bild zu bemühen. Die Serengeti der modernen Arbeitswelt. Was sehen wir?
Also ich glaube, wir sehen ein Umfeld, was zwar nicht einfacher wird von den Rahmenbedingungen, aber wo ich gerne arbeite, wo ich auch gerne auch mal bereit bin, auch die Extrameile zu gehen, aber aus Überzeugung, dass ich weiß, für was ich das mache, also auch eine sehr sinnstiftende Tätigkeit an der Stelle und dass wir als Organisation das Selbstverständnis haben im Sinne der Resilienztheorie, komme, was wolle. Wir haben schon immer eine Lösung gefunden, irgendwie mit Situationen umzugehen. Wir finden es auch diesmal, gerade weil wir eben kein starrer Ball sind, der quasi gegen die Wand klatscht und zerbricht, sondern weil wir eher im Sinne der Resilienz ein Gummiball sind, der gegen die Wand platscht, der natürlich dann irgendwie eingedellt wird, aber zurückfindet in seine Form. Das dieses Resilienzbeispiel finde ich immer ganz schön. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was ich sehe. Aber es ist natürlich auch sehr schwer, das alles in ein Bild zu drücken. Das gebe ich natürlich offen zu.
Ja. Ich nehme auf jeden Fall mal diese Adaptionsfähigkeit mit und auch getragen von einem vielleicht Glaubenssatz, dass uns immer schon eine Lösung wieder einfallen wird. Dass wir vielleicht noch nicht wissen, vor welches Problem wir gestellt werden. Aber auf eins können wir uns verlassen, dass uns irgendetwas dazu einfallen wird.
Das ist ein Glaubenssatz,
ich danke dir,
der
genau.
Wirklich schön ist.
Das ist ein schöner Glaubenssatz,
oder? Ein Selbstwirksamkeitsglaubenssatz gewissermaßen.
Total, ja. In diesem Sinne, lieber David, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Erfolg mit deinem Buch und bin gespannt, wie es in die Reise in die Arbeitswelt, wie es die Fahrt aufnehmen wird und was es auch mit dir macht. Das wird auch dich verändern. Das hat dich wahrscheinlich ja schon ein Stück weit auch wieder weitergereift, wie das bei jedem Buch so ist. Und ja,
danke dir nochmal ganz herzlich auch für gestern die schöne Veranstaltung. Und ich freue mich zu hören, was unsere Hörerinnen und Hörer sagen zu dem Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kennen. Vielen Dank an dich, lieber David.
Danke, dass ich bei dir sein durfte.
Das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kennen, ob es wirklich schon da ist, das Ende, oder ob sich da etwas sukzessive anbahnt, das bleibt zu diskutieren. Ebenso wie die Frage, ist es übergriffig oder vielleicht genau der goldene Weg am Mindset, an den Glaubenssätzen der Menschen anzusetzen. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, habe da ja auch nachgefragt. Und ich glaube ganz ehrlich, dass dieses Thema der kollektiven Glaubenssätze gar nicht so ein dummer Gedanke ist. Ich muss da nochmal so ein bisschen in mich gehen, nochmal mit mir selbst in Klausur gehen. Werde mir natürlich auch nochmal das Buch von David Bausch zu Gemüte führen, denn mein Herz schlägt ja auf jeden Fall für integrale Ansätze. Also diesen Punkt, den hat er auf jeden Fall bei mir abgeräumt und ich werde mich definitiv da nochmal reinfräsen in die Serengeti der Arbeitswelt und mal sehen, welches Bild bei mir auftaucht und welches Bild bei euch auftaucht. Schaut nochmal rein. Ihr seht schon, also dieses Jahr ist ganz viel los in Sachen Events, in Sachen Live. Und ich versuche da auch das ein oder andere nochmal mit Good Work als Überschrift möglich zu machen für uns alle, für euch. Denn ich finde es ja auch immer ganz spannend, euch als Hörerinnen und Hörer zu begegnen. Also wann immer das möglich ist, versuche ich das auch auf meiner Website goodwork-salon.de anzukündigen. Dann habt ihr die Chance, auch nochmal direkt in den Austausch zu treten. Denn das finde ich total wichtig und spannend, denn wir alle gemeinsam können ein Stück weit dafür sorgen, dass wir eine erträgliche, von mir aus menschliche, vor allen Dingen aber eine gute Arbeitswelt gemeinsam gestalten. In diesem Sinne schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.